SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Angelika Bachmann. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Seit mehr als 25 Jahren bist du in der ganzen Welt mit deinem Quartett Salut Salon unterwegs. Du hast so viele Bereiche, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Du hast schon als vierjähriges Kind Konzerte gespielt. Wie kostbar ist dir dein Instrument?
Ich glaube, das Instrument ist mir nicht so kostbar wie die Musik, also die Freude an den Tönen und einen Klang zu erzeugen.
Wenn man mit vier schon Konzerte gibt, wann ist denn dann diese Lust entstanden, das weiterzugeben?
Also ich war drei und habe eine Geige gesehen und wollte dann unbedingt Geige spielen lernen und habe das auch zu Hause immer wieder gesagt und meine Eltern wollten das aber nicht, weil sie das Gequietsche nicht wollten und dachten, ich werde mich schon wieder beruhigen. Und dann habe ich ein Jahr gebettelt und zum vierten Geburtstag dann tatsächlich eine Geige bekommen. Ich habe richtig gesagt, ich reiß mir die Haare aus, ich will nur Geige und so. Und dann war ich total glücklich und dann habe ich Geigenunterricht bekommen.
Geige ist ja schon ein besonderes Instrument. Also die meisten fangen ja erstmal mit so einer Blockflöte an oder irgendwie was. Und was würdest du sagen für Menschen, denen eine Geige fremd ist? Was kannst du mit deiner Geige alles ausdrücken?
Mit der Geige kann ich Dinge ausdrücken, die ich mit Sprache niemals ausdrücken könnte. Das ist ja auch der Grund, warum ich so viele Kinderprojekte mache, weil ich immer denke, das möchte ich so vielen Kindern wie irgendwie möglich auf der ganzen Welt ermöglichen, weil Musik ja ganz anders funktioniert. Mit Musik kann man Emotionen spielen, für die es überhaupt gar keine Worte gibt. Musik hat eine unglaubliche Kraft.
Und ihr habt zwei Geigen auf der Bühne, ein Cello, ein Klavier. Wir hören mal ganz kurz rein. Salut, Salut. Salut Salon, vergangene Woche wart ihr in Potsdam, dann kommen jetzt Koblenz und dann wieder Hamburg. Du stammst aus Hamburg, du hast mit einer Mitmusikantin Salut Salon gegründet. Was war damals eure Idee?
Die Idee war, wir hatten einen Jour fix, wo wir uns jeden letzten Freitag im Monat getroffen haben mit Freunden und Musikerinnen und Schauspielern und Kindern, die wir unterrichtet haben und so. Und dann haben wir einmal immer war irgendwas vorbereitet und was gespielt und so hat sich das entwickelt, dass wir dann eben gedacht haben, wir würden auch gerne öffentlich spielen und haben wir dann Plakate selbst entworfen und dann gefragt, habe ich in meiner Apotheke gefragt, gucken Sie mal, das bin ich auf dem Plakat, kann ich das hier aufhängen und ist das dann ganz schnell, es war dann dreimal ausverkauft, weil ich anscheinend sehr gut Plakate kleben konnte und dann waren wir gleich in der Leisthalle in Hamburg vor 2000 Leuten und dann ist es sehr schnell international geworden und die Idee war immer schon die gleiche wie heute, dass wir eben nur Stücke spielen, die wir uns verlieben und jede noch so abseitige Idee ausprobieren und dass wir kein Konzert spielen ohne Tango Nuevo, also ohne Astor Piazzolla, weil wir den so lieben.
Ja, muss man dazu sagen, es sind keine normalen klassischen Konzerte. Eure Konzerte sind so ein richtiges Ereignis, weil ihr ganz viel Witz auf der Bühne auch mit einbaut. Also ihr habt alle dieses Talent dann auch noch. Manchmal hat man den Eindruck, ihr werdet gerade zum Clown und dann wird wieder eine andere Geschichte erzählt. Was ist da eure Mission?
Ich glaube, es ist wie im richtigen Leben. Also Musik tröstet und Musik kann einen aber auch, hat so einen Humor und es gibt so viel Poesie und die Leidenschaft. Das sind ja auch die Dinge, die international sind. Also wenn wir international unterwegs sind, dann sind das die Dinge, wo ich mal denke, das verbindet uns mit der ganzen Welt. Da sprechen wir alle irgendwie die gleiche Sprache.
Als du zusammen mit Iris Siegfried Salut Salon gegründet hast, was war für euch da so die größte Herausforderung?
Ich glaube, wir haben das nie als Herausforderung gesehen, sondern eher als Möglichkeit, uns ausdrücken zu können. Und das war für uns immer so eine, wie so ein Fels, oder wo wir was reingeschlagen haben, wie so eine Figur, die immer mehr dann sich gezeigt hat, die dann irgendwann Salut Salon war, das war einfach ein Prozess, weil es das ja nicht gab. Am Anfang hieß es auch immer, macht ihr jetzt klassische Musik oder spielt ihr Tango Nuevo oder singt ihr oder macht ihr artistische Sachen oder wir haben immer gedacht, nee, wir machen Salut Salon und das ist irgendwie bis heute so geblieben.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, da hängt natürlich ganz viel noch mit dran. Also erstmal die ganze Organisation zu sagen, hey, wir sind vier Mädels, ihr kommt teilweise aus unterschiedlichen Kulturkreisen, dann ist man einen Abend in der einen Stadt, in der nächsten in der anderen, ihr habt teilweise auch andere Jobs noch dazu. Also wie organisiert ihr euch da?
Also es spielen immer die, die gerade nicht im Kreißsaal liegen oder Kita-Eingewöhnung haben oder auch mal den Mann zu Hause ein bisschen entlasten wollen. Wir sagen immer, wir machen Rock'n'Roll in Teilzeit. Also wir sind ein Team aus 10 Mädels und wir kommen aus so haben Wurzeln in über 10 Ländern, kommen aus so unterschiedlichen Hintergründen, dass das natürlich wahnsinnig bereichernd ist auch fürs Programm und auch damit reisen wir ja dann um die ganze Welt und eben immer neue Kulturen und bringen von dort auch immer noch neue Stücke mit, ob es eine finnische Polka ist oder ein chinesischer Popsong oder ein georgisches Wiegenlied oder so. Das ist einfach sehr bereichernd.
Wie kommen dann die neuen Musikerinnen zu euch? Hat sich das inzwischen schon so rumgesprochen, dass man weiß, ah, bei Salut Salon, da können wirklich die guten Musikerinnen anklopfen und haben eine Möglichkeit? Oder wie ist das?
Uns gibt es ja jetzt schon länger in dem Team. Und ich glaube, wir wollen noch beieinander bleiben, weil wir uns so gerne mögen und so viel auch privat so viel Spaß zusammen haben. Dass wir gerade keine Musikerin
aufnimmt. Ja. Aber die 10, ihr müsst ja erstmal auch zusammengekommen sein. Also
ja, immer über Freundinnen ja. Oder über Freunde oder also wir
die Mundpropaganda.
Genau, ist da man auch kennt sich über Beste. Irgendjemand
ja.
Und dann.
Ja. Jetzt heißt ein Programm Träume. Das aktuelle Programm heißt Heimat. Was ist die Botschaft in der Musik? Du hast es eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen.
Wir haben ganz viel darüber gesprochen in den letzten Monaten, was das für uns ist, sich zu Hause zu fühlen, was Heimat für uns bedeutet und haben dabei immer wieder gemerkt, dass wir alle ganz unterschiedliche Geschichten haben und irgendwie trotzdem aber verbunden sind in diesem Bedürfnis nach diesem Gefühl von Heimat. Und das ist so, Heimat ist ein so universelles Thema und gleichzeitig so individuell, dass wir alle das auch vollkommen anders interpretieren und uns darüber, also unsere zweite Geige, die Alvina zum Beispiel, kommt aus der Ukraine und ihr Vater lebt dort noch unter ständigem Beschuss und wir haben auch oft die Probe abgebrochen und einfach geweint und oder ich habe Christina besucht, unsere Pianistin, in ihrem Heimatland, in Estland, um ihre Heimat kennenzulernen und so. Und so ist es entstanden, dass es für uns kein näheres Thema gab, als sie uns damit zu beschäftigen und daraus auch ein Programm zu machen.
Und du hast mit 5 Jahren angefangen zu komponieren. Wie entstehen dann diese Stücke? Bringt ihr euch gegenseitig ein, um dann auch das Thema Heimat auszudrücken? Oder sind es Stücke, die existieren, die ihr dann mitbringt? Das hast du eben gesagt, so ein georgisches Wiegenlied beispielsweise.
Ja, ich hatte das große Glück, dass ich eben mit 4 Jahren angefangen habe, Geige zu spielen und mit 5 gleich Kompositionsunterricht bekommen habe, was ja sehr selten ist oder sehr unüblich war. Weil mein Geigenprofessor immer meinte, ich kann nur dann die Musik verstehen, wenn ich auch verstehe, wie man sie schreibt. Und Musik kann nicht nur von Heimat erzählen, sondern auch selbst ein Stück Heimat sein. Ich habe zum Beispiel ein Stück komponiert, das heißt Flucht. Wir arbeiten ja weltweit mit geflüchteten Menschen zusammen. Und die haben ganz oft gesagt, manchmal ist Musik das Einzige, was du mitnehmen kannst. Und das hat uns so berührt, dass wir dieses Stück schreiben, also so entwickelt sich das.
Und es ist immer so schwer zu formulieren, was man dann in dieses Stück reinpackt. Aber wenn du dieses Stück beschreibst, wie klingt das, diese Flucht, die du da komponiert hast?
Also ich könnte jetzt vorsingen.
Ja, gerne, go for it.
Nein, dafür ist, glaube ich, ich glaube, es geht darum, wenn man sich so viel unterhält mit diesen Menschen, dann erzählen sie einem Momente, wie sie auf dem Schlauchboot saßen und gerade geschafft haben zu überleben. Und das ist ja eine Emotion, also eine von ganz vielen, oder wie sie gerannt sind und versucht haben, irgendwo in einem Lager anzukommen, und wenn sie dann da war, wie sie da gefeiert haben, und das hat mich so tief bewegt, dass ich da sofort Töne zu hatte und Melodien, und so ist das Stück entstanden.
Jetzt hast du neben Musik und Sprecherziehung Philosophie, Germanistik und Pädagogik an der Uni Hamburg studiert, außerdem noch Psychologie, bist als Kind aber nicht zur Schule gegangen. Was hat es damit auf sich?
Ich habe ja sehr früh angefangen, Geige zu spielen, weil ich das unbedingt wollte. Und dann bin ich gleich bei einem russischen Professor gelandet, der, als ich 4 war, der hat gesagt, diese Kinder sehr begabt, muss den ganzen Tag üben. Und dann habe ich, weil meine Eltern das ja überhaupt nicht wollten und immer noch dachten, sie werden das Gequietsche noch nicht aus, habe ich, glaube ich, versucht, mich unglaublich gut zu konzentrieren, dass ich auf keinen Fall, also wir hatten noch nicht viel Geld und so, das war teuer, und ich habe irgendwie gedacht, wenn ich dabei bleiben kann, also ich kann nur dabei bleiben, wenn ich mich total bemühe und das mich irgendwie vernünftig anstelle. Und dann habe ich mit 5 Jugendmusiziert gewonnen und andere Wettbewerbe, und dann hat mein Professor eben gesagt, dass ich eben nicht zur Schule gehen kann, damit ich eben den ganzen Tag Geige üben kann und Kompositionsunterricht und Klavierunterricht und alles Mögliche bekommen kann. Und er fand absurderweise die Schule Zeitverschwendung und hat immer gesagt, das geht nicht so. Das ist so Freizeit, kannst du nicht machen, wenn du Geigerin werden willst.
Wie haben denn deine Eltern erstmal reagiert, als er sagte, ja, raus aus der Schule nehmen? Ich meine, so Fächer Deutsch,
Mathe, Physik. Ich war ja nicht raus, sondern ich bin ja nie eingeschult worden.
Ja.
Ich habe eine Schultüte bekommen, aber ich bin nie eingeschult worden. Ich hatte ja 2-mal die Woche 2 Stunden Hausunterricht und habe da sehr streng auch, also pädagogischen Unterricht hatte ich, glaube ich, immer, deswegen interessiere ich mich, glaube ich, so für Kinderprojekte. Nein. Das war natürlich auch, das war eine ältere Lehrerin, die noch in Süderlin geschrieben hat, und es war kein nichts Lustiges oder so. Und ich war das ja auch nicht anders gewohnt vom Geigenunterricht und habe dann Schreiben und Lesen gelernt, und ich konnte dabei schon natürlich Noten schreiben und alles, bevor ich schreiben konnte, aber ich war natürlich schon so gewohnt, so zu arbeiten, und dann wollte ich unbedingt zur Schule gehen, weil meine 3 älteren Geschwister zur Schule gegangen sind und Pausenbrot hatten und Freundinnen hatten, und dann habe ich immer zu meinem Professor gesagt, kann ich nicht auch irgendwie zur Schule gehen, hat er gesagt, das schaffst du nie, die Stunden, und dann habe ich gesagt, ich 3 Stunden vor der Schule, also von 16:30 bis 19:30, und dann mache ich nach der Schule keine Hausaufgaben, sondern ich mache dann alles genauso und schaffe ich genau die gleiche Stundenzahl. Und dann hat er mir nicht geglaubt, dass ich das hinkriegen könnte, und hat gesagt, probier's halt. Und dann habe ich das aber geschafft, weil mir das so wahnsinnig wichtig war, eben beides zu haben. Und seitdem war ich dann die glücklichste Schülerin, die es jemals in Hamburg
gab. Aber was für eine Disziplin. Also wo bleiben dann solche Sachen wie Spielen, raus mit den Freundinnen und solche Dinge?
Das gab's gar nicht.
Ja, also hast du nicht vermisst?
Kein Geburtstag. Ich habe es total vermisst und habe ja in der Schule dann ja zumindest diese Stunden gehabt, wo ich lauter Quatsch machen konnte. Das habe ich auch in jeder Hinsicht ausgenutzt. Bin dann auch mit meinem Bruder aus dem Fenster, als ich dann in die Pubertät kam, immer aus dem Fenster geklettert und per Anhalter in Hamburg auf den Kiez gefahren und habe da die Nacht zu Tage gemacht. Aber ich habe trotzdem immer die Sachen geübt. Das war mir immer total wichtig. Weil ich die Musik so geliebt habe. Ich habe so eine Leidenschaft gehabt für die Musik, das irgendwie gut hinzubekommen, und habe aber parallel auch dann irgendwann meinen Quatsch gemacht.
Wenn du sagst, dass du eigentlich aus einer gar nicht so typischen Musikfamilie ja stammst und deine Eltern das Gequietsche loswerden wollten, hast du rauskriegen können, woher denn deine große Leidenschaft für die Musik kommt?
Ich glaube, sich über die Musik ausdrücken zu können, das fand ich von klein auf an so faszinierend. Und ich habe mir natürlich nicht vorstellen können, dass das so schwierig ist. Ich habe gedacht, ich nehme das Ding in die Hand und das wird schon. auch wenn ich nicht so pädagogisch tiefsinnigen Unterricht hatte, war es trotzdem immer so, dass er mir natürlich nicht am ersten Tag gesagt hat, was noch alles kommt. Sondern es war ein kleines Häppchen. Mir ist der Sound so nahe gegangen, von vornherein. Schon als ich leere Saiten gespielt habe, habe ich irgendwie gedacht, und wie geht der erste Finger und so, und wollte alles sofort lernen.
Angelika Bachmann, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Man muss sagen, du bist ein musikalisches Wunderkind, haben wir gerade eben schon gehört, dass du erst gar nicht eingeschult wurdest. Mit 4 Jahren das erste Konzert, mit 5 Jahren hast du das Komponieren angefangen. Und du hast ja wahrscheinlich durch Noten und Komposition auch ganz andere Grundlagen mitbekommen als andere Kinder, auch für das Lernen, oder? Wie ist das? Kannst du es einordnen?
Ja, ich frage mich immer, wo das Wunder ist, wenn man irgendwie 11 bis 13 Stunden am Tag übt. Also ich glaube, dann kann jedes Kind Geige spielen. Ja.
Wobei, dir hat es Spaß gemacht.
Genau, das Wunder ist, glaube ich, das Wunder ist die Liebe, glaube ich, gewesen für die Musik. Und klar habe ich natürlich sehr diszipliniert arbeiten gelernt und wie man lernt, gelernt, was mir mein Leben lang natürlich total geholfen hat.
Hast du Tipps, wie man was besonders gut in den Kopf hineinkriegen kann? Aber es ist am Ende wahrscheinlich harte Arbeit, ne?
Ja, und für mich ist Lernen und Üben und so, ich übe auch heute noch sehr viel, also immer oft 7 Stunden oder so, das ist für mich meditativ, ich liebe das.
Das kann man sich so gar nicht vorstellen, weil du bist ja auch dann noch Unternehmerin, du hast Psychologie studiert, du machst Coachings, dann bist du weltweit in Krisenregionen unterwegs, um Projekte mit Kindern zu machen. Also wie organisierst du dich da?
Ich glaube, ich habe das große Glück eben, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, dass ich die Dinge machen kann, die mich bewegen, die ich für sinnvoll erachte oder die mir eine Freude machen, also mit den Mädels Quatsch zu machen. Das ist so schön, dass ich gar nicht trenne zwischen privat und beruflich. Und insofern versuche ich einfach, möglichst viele Dinge von denen zu machen, die ich, man weiß ja nicht, wie viel, man sagt bei uns im Norden, wie viel Bonches man in der Kiste hat. Also wie sind es noch 12 oder sind es 37? Und was mache ich mit der Zeit, die ich habe? Und da möglichst viele Dinge zu tun, die mir sinnvoll erscheinen, empfinde ich als unglaublichen Luxus. Also war es wahnsinnig schön.
Wie sieht dann Entspannung für dich aus?
Entspannung kann für mich alles sein. Ich springe wohne zurzeit in Schleswig-Holstein, springe ich morgens in See, im Winter und im Sommer. oder ich gehe unfassbar gerne sehr lange spazieren und höre mich ja dabei oder höre auch gar nichts oder gucke geradeaus und chill einfach.
Lass uns über die Kinderprojekte sprechen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche. Du bist weltweit in Krisenregionen unterwegs oder hast ein Projekt für Kids in Hamburg mit Sammy Deluxe und hast auch eine Promotion begonnen im Fach Soziologie zum Thema Interventionen im Jugendstrafvollzug. Also dieses Thema Kinder und Sicherheit von Kindern, ein gutes Aufwachsen, das scheint dich besonders zu interessieren. Wo kommt das her?
Ja, ich habe, glaube ich, selber so erfahren können, wenn man gefördert wird. Also wenn man dann, ich habe ja für die Geige sehr betteln müssen und durfte dann. Und was das mit einem macht, wenn man ein Instrument lernen kann. Und dass das möglichst viele, dass ich das möglichst vielen Kindern ermöglichen möchte. Also bei Salut Deluxe, dieses Projekt, was ich mit dem Rapper Sammy Deluxe zum Beispiel zusammen mache, da das sind lauter Workshops, 200 Workshops so im Jahr, die hätte ich selber gerne als Kind gemacht. Das sind, da kann man F-Löcher in Geigen sägen, man kann Beatboxen lernen, Afro-Dance oder man kann eine Arie nehmen und wenn man da die Melodie weglässt, dann bleibt ein Text übrig. Wenn man den Rhythmus spricht, dann hat man einen Rap und kann wieder in Songwriting-Kursen bei uns eigene Songs schreiben, Videoformate entwickeln, Kostüme entwickeln oder im Born-to-Sing-Chor singen. Da haben gerade mit Sammy zusammen die 70 Kids in der Elbphilharmonie gesungen. Ich finde das schön, möglichst vielen Kindern das zu ermöglichen.
Das sind ja schon zwei unterschiedliche musikalische Welten bei dir, bei Sammy Deluxe und dir. Wie wart ihr euch begegnet, um dann so eine Idee zu entwickeln?
Ich habe einen Song geschrieben und habe Sammy gefragt, ob er nicht Lust hat, da ein paar Strophen zu rappen. Und dann sind wir damit in Berlin in der Waldbühne aufgetreten. Der Song heißt Wie tief kann man lieben und oder in der Elbphilharmonie. Und dann haben wir gemerkt, beim Konzert, aus was für unterschiedlichen Betonblasen wir kommen. Also das ist, also ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, guck mal hier, Sammy, ihr habt einen Song geschrieben. Hier sind die Noten, hat er gesagt. Was sind das denn für Hieroglyphen? Ja. Oder ich habe dann nach dem Konzert mich verbeugt und dann hat er gesagt, was machst du denn dafür Gymnastik? Ja. Und haben irgendwie gemerkt, dass das, dass es so schön ist, wenn die Kids anders aufwachsen. Also wenn sie merken, dass Musik Musik ist und es nicht darum geht, irgendwelche komischen Grenzen zu leben.
Du bist auch mit Salut Salon, deinem Quartett, weltweit unterwegs und bist bei der Kindernothilfe seit vielen Jahren engagiert. Wie ist das Thema Kindernothilfe zu dir gekommen?
Ich habe, das ist schon lange her, das war bei der Frankfurter Musikmesse, da haben gab es einen ersten Preis für das innovativste Musikprojekt Deutschlands vom Bundespräsidenten damals, Johannes Rau. Und da hat mich die Kindernothilfe angesprochen, Jürgen Schübelin, und hat gefragt, ob ich nicht das, was ich mit Kindern in Deutschland mache, ob ich das nicht auch in Chile machen möchte, in einem armen Viertel. Und dann habe ich das, gucke ich mir gerne an, und dann bin ich gleich hingeflogen. Und das so arbeiten wir seit 23 Jahren jetzt, glaube ich, zusammen. Und daraus sind halt ganz viele Projekte weltweit geworden. Und aber für unsere chilenische Musikschule sammeln wir auch immer nach den Konzerten. Und
was ist das für eine Welt, in die du da dann auch reingeschmissen worden bist? Also wenn wir bei diesem Chile-Musikprojekt bleiben.
Ja, das ist eine Welt, in der es schwierig ist, überhaupt das Schulgeld zu bezahlen, in dem Drogen ein großes Thema sind, die meisten Familien da sind und ohne Väter, und die Mütter versuchen das irgendwie zu stemmen, und diese Musikschule ist wie so ein Leuchtturm, da kann man auch was zu essen bekommen und wird unterstützt in jeder Hinsicht. Es geht nicht nur darum, jetzt differenziert irgendwelche klassische Musik spielen zu können, sondern es geht auch, es ist ein Sozialprojekt, wo es vor allen Dingen darum geht, die Kinder von der Straße zu holen und wirklich ihnen überhaupt einen Raum für ein Stück Hoffnung zu geben.
Wie ist es für dich, wenn du da hinkommst? Du gibst dann einen Workshop und reist dann vielleicht ab mit einem Gefühl, was kann ich hier erreichen, wenn du ja trotzdem siehst, dass es Armut gibt, dass es Elend gibt, dass es in vielen Bereichen nicht vorwärts geht?
Ja, das geht mir in allen Projekten so, dass ich immer wieder gucken muss. Also es ist egal, ob es jetzt in Kenia auf der Müllkippe ist oder in Chile in dem Slum. Es ist so, dass es schwer auszuhalten ist, selber alles zu haben, was man braucht. Und dass ich habe immer das Gefühl, wie es gibt diese schöne Geschichte von dem Seestern, dass man irgendwie sagt, der ganze Strand ist nach so einem Tsunami voll mit Seesternen, und da ist ein kleiner Junge und wirft einen Seestern nach dem anderen ins Wasser. Und dann kommt ein älterer Mann vorbei und sagt, das macht doch gar keinen Unterschied. Und dann hebt der Junge den auf und sagt, den nächsten Seestern auf, und sagt, doch, für diesen macht es einen Unterschied. Mhm. Und daran leide ich auch sehr, dass ich nur etwas für diesen einen Seestern tun kann, und dass es dann hier 300 Kinder sind oder in anderen Projekten, aber dass ich nicht die ganze Welt verändern kann, das war schon mein Ziel und bleibt mein Ziel, und das wird natürlich nie möglich sein. Aber überhaupt die Möglichkeit, in Kleinen was zu machen, ist das Einzige, was mir es erleichtert, dann, wenn ich da bin, weil ich dann denke, es macht für diese Kinder einen Unterschied.
Jetzt reist du auch noch in andere Länder wie Nordkorea, Ruanda und im Westjordanland. Von welcher Reise magst du da erzählen?
Mir egal.
Also gerade in den Schlagzeilen, Xi Jinping ist nach Nordkorea gereist. Magst du dein Erlebnis mit Nordkorea beschreiben?
Wie das war ganz witzig. Ich war in Südkorea, da haben wir mit Salut Salon sehr viele Konzerte gegeben, und immer wenn wir irgendwo sind, versuchen wir auch mit Kindern noch zusammenzuarbeiten, haben die Kinder eingeladen, dass sie von den Projekten, dass sie auch unsere Zugaben mitspielen können, und dann habe ich irgendwie gedacht, das war so schön für uns und für die Kids, dass ich dachte, das muss doch auch in Nordkorea für die Kids möglich sein. Und dann fing ich an, mich damit zu beschäftigen und anzufragen, Und dann hat das 2 Jahre gedauert mit der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut, dass ich dann einreisen durfte und dass ich dann, dann hieß es, ich darf mit den Kindern arbeiten, ich darf Workshops machen. Und dann hieß es ganz kurz vorher, die Kinder sind alle weg, ich darf das, also geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt lasse ich mich aber auch nicht mehr abbringen. Das war 10 Tage vor dem Abflug, glaube ich. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich fliege da jetzt einfach hin und dann gucke ich mal. Und dann war ich da und dann habe ich sehr gefragt, ob ich nicht zumindest was spielen dürfte für die Kinder und so. Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, unterrichten, sprechen so nicht, aber spielen dürfte ich. Ja. Und dann ist es, wie es immer ist mit der Musik. Dann hat das Musik berührt ja zwischen den Menschen. Es entsteht sofort etwas, was einen anfasst. Und dann wollten die Lehrer gern, dass ich und die Eltern, dass ich die Kinder unterrichte. Und dann habe ich die Kinder unterrichtet und immer natürlich mit einem Aufpasser und einem Aufpasser, der auf den Aufpasser aufgepasst hat. Und so. Also das war schon alles sehr merkwürdig und gleichzeitig für diese Kinder und für mich total spannend, mit denen zu arbeiten.
Merkst du unterschiedliche Herangehensweisen, was das Lernen betrifft, wenn du in den unterschiedlichen Ländern unterwegs bist? Weil man ja in solchen Ländern oft von einem Drill spricht.
Ja, komplett. Also es ist in Amerika, wenn ich da arbeite mit Kindern, die extremst auf Wettbewerbe vorbereitet werden, dann heißt das Förderung. Und wenn ich in Südkorea jetzt zum Beispiel arbeite mit Kindern, heißt das Drill. So. Ja. Also oft sind das auch andere Wörter für etwas, was ich als gleich empfinde.
Ja. Und dennoch ist der Spaß überall gleich? Kannst du das spüren? Weil das vermittelt sich ja, ob der da ist oder nicht.
Ja, wenn man zusammen Musik macht und vom Herzen und erklärt und sagt, dass der Tango ist so entstanden oder Bach, das ist wie eine innere Kathedrale und dann anfängt mit den Kindern zu arbeiten, dann entsteht sofort ein Leuchten zwischen, also auch für mich, nicht nur für die Kids. Und dann kann es ja sein, dass die vorher sehr strengen Unterricht hatten, der bestrafend war oder auf jeden Fall nicht so, dass sie besonders motiviert sind. Aber in der Sekunde, wo es leuchtet und wo es funkelt zwischen uns, geht immer irgendwas los, was allen total Freude macht. Ich habe noch nie mit Kindern zusammengearbeitet, noch nirgendwo. Ich war in über 100 Ländern mittlerweile auf der Welt, wo dieses Leuchten nicht entstanden ist. Ich glaube, weil ich selber so brenne.
Ja, man sieht es dir auch automatisch an. Ja. Und dann gehen diese Kids ja irgendwann mit dem, was sie gelernt haben, auch auf die Bühne. Hast du da Tipps hinsichtlich Bühnenangst, Nervosität? Wie ist das? Wie ist es bei dir?
Also ich habe das Glück, dass ich wahrscheinlich, weil ich ja schon mit 4 Konzerte gegeben habe, selber nie Lampenfieber hatte. Und ich arbeite natürlich viel, ich bin ja auch Coachin und als Psychologin arbeite ich auch am Thema Lampenfieber. Und mit den Kids, es geht darum, sich selbst nicht zu bewerten und sich nicht zu beobachten, sondern wirklich einzutauchen in die Musik oder in den Vortrag, den man hält und wirklich die Musik durch sich durchfließen zu lassen und nicht zu gucken. Also ich denke jedes Mal, wenn es dann heißt, bist du nicht aufgeregt oder so, wenn du jetzt spielst und dann sage ich immer, na, ich mache ja so gut ich kann, ich habe mir mein Gehirn nicht gegeben, meine Sehnen nicht, meine Muskeln nicht. Ich war jetzt nicht so, dass ich das jetzt nicht vorbereitet habe, also ich habe mir schon Mühe gegeben, das hinzukriegen. Mach dann so gut ich kann, ich renne so schnell ich kann, wie alle anderen Menschen auch und versuche irgendwie, also ich denke mal, ich habe ja das Konzert veranstaltet, also
dann denke gesunde Einstellung.
Ich habe die ja eingeladen, so das ist meine Party und unsere Party, sagen wir uns immer vor dem Konzert, sagen wir immer, wir 4 ist unsere Party und das nicht zu genießen bei dem bisschen Lebenszeit, die wir haben und zu denken, oh Gott, könnte man und wenn man was anders spielt als vorgesehen, sind das ja auch keine Fehler, das verstehe ich auch nicht, sondern es ist einfach anders und dann fällt einem was Neues ein, daraufhin wird der nächste Abend dann ganz neu, weil wir wieder alles neu denken und so. Ich glaube, diese Idee einfach Spaß daran zu haben. Und das lässt sich lernen. Also das klingt jetzt so, als wäre es ganz einfach. Und dann denkt man, okay, ich habe aber Lampenfieber, was mache ich denn jetzt? Was soll das? Das ist eine Frage, wie man es schafft, bei sich zu bleiben und nicht drüber nachzudenken, was andere denken, während ich spiele, sondern einfach nur selber drin zu bleiben.
Das Außen zu vergessen.
Genau.
Du wurdest für deine ehrenamtliche Arbeit mit Kids mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jetzt hatten die SWR1-Hörerinnen und Hörer neulich mal die Idee, ehrenamtliches Engagement doch auch ruhig auf die Rente oder die Steuer anzurechnen. Was hältst du von so einer Idee?
Ich finde auf jeden Fall, je mehr man dafür tun kann, dass das Anerkennung findet und dass das möglichst auch im besten Fall auch bezahlt wird, dass nicht die ganze Care-Arbeit einfach nur passiert und man auch später in seiner Rente deswegen nicht Probleme kriegt. Gerade bei der Altersarmut von Frauen finde ich das ein tolles Thema.
Ja, denn es heißt immer, ja, die ehrenamtliche Arbeit, die gibt zu viel, ja. Aber es wäre dann natürlich auch gut, wenn das nicht nur mit solchen Auszeichnungen anerkannt wird. Und das betrifft ja viele Menschen. Also in Baden-Württemberg ist das ehrenamtliche Engagement ungemein groß. Ich weiß nicht, du kommst aus Hamburg, wie sieht's da aus? Steckst du andere an damit?
Ja, und ich glaube, ich selber also bin ja auch total zufrieden damit. Also ich habe ja auch einen anderen Beruf, so dass ich für mich mein Ehrenamt sehr gerne so mache, ohne etwas dafür zu bekommen. Und ich glaube, das ist immer ansteckend, wie mich auch andere anstecken. Also wenn ich mal eine Sekunde eine kleine Delle habe in der Motivation oder so, es hält nicht länger als eine Sekunde an, dann sehe ich irgendjemand, die aus dem Karton springt vor Glück, weil sie gerade irgendwas gemacht hat und ich springe gleich mit und so. Das springt immer, also das springt immer über, glaube ich.
Ja. Was bedeutet dir das Ehrenamt? Warum machst du das?
Ich glaube, es hängt sehr für mich mit Lebenssinn zusammen. Was machen wir hier auf der Welt? Und die Zeit, die wir hier haben, so zu nutzen, dass es mir zumindest so vorkommt, als würde es Sinn machen, bedeutet mir wahnsinnig viel.
Du kannst es kombinieren mit deiner Leidenschaft, mit der Musik. Käme auch etwas anderes für dich in Frage?
Wie meinst du?
Dein Ehrenamt kannst du mit der Musik kombinieren, dass du eben die Workshops für die Kids machst und da natürlich deine Leidenschaft verbinden kannst. Ja. Andere gehen und lesen vor, machen solche Geschichten.
Ich mache aber auch ganz viele andere Sachen inkognito noch. Also in Ghana im Krankenhaus. Und ja. Das ist wirklich, ja, nee. Also es muss für mich überhaupt nicht nur was mit Musik zu tun haben.
Ja.
Das sind nur die Projekte, über die ich am meisten spreche.
Ja, weil das ist ja auch interessant. Welche Bereiche gibt es da noch, wo du sagst, ja, liegt mir auch am Herzen, möchte ich auch mich engagieren?
Ja, eigentlich ist es so, wenn ich eine Reise mache, dann komme ich mit einem Projekt zurück. Und das ist meistens das Projekt, das gerade da war, wo ich gerade war, okay. Um die Ecke oder mir jemand gezeigt hat oder ich kennengelernt habe, weil ich am Strand spazieren gegangen bin und dann mit Tsunami-Opfern gesprochen habe oder in Ghana gemerkt habe, dass im Krankenhaus ganz einfache Geräte fehlen und man damit Leben retten kann und dann alle Freunde anrufe, was man tun kann, ob sie jemanden kennen, der... keine Ahnung, wir haben da Rollstühle hintransportiert und sowas und man findet immer jemanden, der noch 20 Rollstühle übrig hat.
Ja, musst du gut sein im Organisieren und das Netzwerk zu nutzen, das du hast, was du über die Jahre aufgebaut hast. Du bist ja außerdem Psychologin, hast du eben auch schon erwähnt, Business Coach, Dozentin für agile Unternehmenskommunikation. Was ist es dabei, was du vermitteln möchtest? Was liegt dir da im Herzen?
Ich finde so schön, dass man mit verhältnismäßig wenig Aufwand so viel erreichen kann, zum Beispiel im Coaching. Also wenn ich als Psychologin arbeite, dann sind das ja meistens längerfristige Themen. Aber gerade im Coaching geht es oft ja weniger um die Kindheit, sondern darum...
ein aktuelles Thema zu lösen.
Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel eine Unternehmenstransformation durchführe, dann geht es darum, also um Kulturwandel oder so, dann geht es darum, wie schaffe ich möglichst, also wo ist der größte Hebel?
Ja.
Und meistens entstehen die Konflikte ja nicht, weil der eine Kollege eine Affäre hat mit der Frau des anderen Kollegen oder so, sondern weil etwas am System nicht stimmt, weil strukturell was nicht stimmt oder weil es inoffizielle Hierarchien gibt und weil es keine psychologische Sicherheit ist, nennt sich das. Also die Menschen nicht wirklich ehrliches Feedback geben und nicht wirklich sagen, das Meeting macht überhaupt gar keinen Sinn für mich, das ist völlige Zeitverschwendung. Und das da mit Menschen zu arbeiten, das macht mir unglaublich viel Freude, weil das eben so viel bewirken kann in so kurzer Zeit.
Angelika Bachmann von Salut Salon, heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Wir haben gerade über Zungenbrecher gesprochen, da fällt es mir schon schwer, deinen Namen auszusprechen. Aber vielleicht kannst du einen finnischen Zungenbrecher, vielleicht kannst du den gerade mal bringen, wenn du Lust hast.
Du wiederholst, ja?
Ja, ja, klar. Ich kann ja schon deinen Namen nicht fehlerfrei aussprechen.
Jevan zu Ulivechner, Selleko Emmes, und nicht Teuwotti, Beole Merkana Jokka, Selja, Vulevs, Bönke, Voivotti, Sel Eidelboy, Kokainu, Seitan, Selleko, Laskolai, Salaitan, Salivili, Hipputtuputta, jetzt du.
Und ihr bringt das auch noch gleichzeitig zu viert auf der Bühne. Wie lange dauert das, bis man das dann fehlerfrei drauf hat?
Aber man muss da viel joggen mit und duschen. Also wir machen Weihnachtszahlen, das ist natürlich sehr viel Arbeit.
Ja. Wie sind die Reaktionen von, ihr seid ja so international, wenn dann mal eine Finne im Publikum sitzt, kommen die dann anschließend und sagen, ich kenne das noch aus der Schule?
Die sprechen uns auf Finnisch an, das ist besonders witzig. Ja. Ich verstehe kein Wort. Ja. Ich liege sofort auf. Mhm. Ich kann, also auch wenn wir in China das Programm auf Chinesisch machen oder so, dann moderieren, ne? Also die meiste Zeit spielen wir ja auch unsere Instrumente, also wir spielen jetzt ja nicht 2 Stunden Chinesisch.
Naja, aber ihr kommt halt dann mit einer chinesischen Anmoderation, da kann man schon den Eindruck kriegen, ja, ihr könnt das natürlich.
Und wir machen auch einen chinesischen Popsong oder irgendwas, was wir mitbringen und bringen auch immer von dort was wieder zurück mit und so. Ja. Das ist schon witzig, wenn sie dann wirklich glauben, wir scheinen das die 2 Stunden zu überzeugen zu machen.
Ja, und wahrscheinlich denken die Leute auch noch, dass ihr alle Artisten seid, wenn ihr dann auch noch artistisch werdet auf der Bühne. Wie sind solche Nummern dann entstanden?
Ach, eine Nummer haben wir Instrumenten-Kung-Fu genannt. Die haben wir mit einem 5-fachen Kung-Fu-Weltmeister einstudiert und richtig viel gearbeitet, wie Deckung funktioniert. Und das war super spannend und auch gar nicht so blöde, weil wir, wenn wir uns nicht hundertprozentig konzentrieren, uns auch schon mal sehr einen übergebraten haben.
Ja. Und wie, beschreibt mal diese Nummer, wie die dann mit dem, die ihr einstudiert habt in Sachen Kung Fu, wie das aussieht.
Ja, da landet schon mal ein Geigenbogen auf der Stirn oder der Stachel kurz vorm Auge. Und also es ist einfach ein Kampf, den wir nachstellen mit den Instrumenten, mit diesem Wettstreit. Das war einfach ein Spaß, den wir in der Zugabe gemacht haben.
Jetzt haben wir schon vieles gehört aus deinen unterschiedlichsten Welten, in denen du unterwegs bist. Jetzt machst du auch noch eine Promotion im Fach Soziologie zum Thema Intervention im Jugendstrafvollzug. Warum liegt das besonders im Herzen?
Wir haben in Hamburg einen ganz normalen Konzert gespielt und dann kam hinterher eine Frau zu mir von dem Verein Kultur im Knast und hat mich gefragt, ob wir nicht im Gefängnis spielen würden. Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann haben wir da ein Konzert gegeben und dann bin ich sofort mit den Insassen ins Gespräch gekommen. Und weil ich mich immer für so Systeme auch interessiere und
die Strukturen wahrscheinlich.
Genau. Dann, ja. Und dass sie so totale Institutionen sind. Ja. Und dann haben wir da öfter gespielt und dann habe ich auch Insassen dort besucht und habe einfach gefragt und bin dann irgendwie in den Jugendstrafvollzug gekommen, weil ich mich dafür interessiert habe, wie junge Männer sind das ja in dem Fall, also weil ich es im männlichen Strafvollzug gemacht habe, wie habe ich 21 Stunden Interviews geführt mit Jugendlichen, welche Interventionen sie im Strafvollzug selber sinnvoll finden. Also es macht ja gar keinen Sinn, die einzusperren, damit sie danach wieder rauskommen und dann noch furchtbarere Dinge tun.
Denn die Statistik sagt, je länger jemand eingesperrt ist, desto größer dann die Chance, dass sie rückfällig werden.
Genau. Und was man halt, wie man diese Zeit da super nutzen kann, um auch Hoffnung wieder zu kriegen, selber das Leben zu ändern, nochmal von vorne anzufangen und auch irgendeine Chance vielleicht zu bekommen und so. Und es gibt eben Studien, also es ist so eine Blackbox im Gefängnis. Es gibt Studien, die vor dem Strafvollzug, also Befragungen vor dem Strafvollzug und auch danach, wenn sie wieder frei sind. Aber im Vollzug gibt es das sehr wenig und auch, dass die Jugendlichen eben selbst gefragt werden, was sie finden. Weil sie haben natürlich eine klare Meinung dazu, was ihnen was bringt.
Wann findest du die Zeit, das jetzt noch anzugehen?
Im Moment ja gerade nicht.
Ja, deswegen frage ich nämlich.
Nee, im Moment ruht das. Aber ich glaube, da ich so begeistert bin von diesen Themen und mir das so einen Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen, also so ein Interesse ist von mir, finde ich immer die Zeit.
Also drück die Daumen auch dafür. Und herzlichen Dank für den Besuch heute.
Ja, war voll schön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.